So, schönen guten Morgen. Also für die Leute, die mich nicht persönlich kennen, ich heiße Tiberio, ich komme aus Rumänien. Ich kam Ende 2004 nach Deutschland. Ich habe die deutsche Sprache gelernt, weil ich die deutsche Sprache sehr mochte. Und da war für mich auch diese Herausforderung, diese harte Nuss, vor dem viele Ausländer Respekt haben, Deutsch zu knacken. Mir ist einigermaßen das gelungen. Genau, deswegen. Ja, vielen Dank. Okay. Und ich fahre einmal pro Jahr nach Rumänien. Ich besuche meine Mutter. Es ist ziemlich einsam und da gibt es so viel ums Haus, was man noch erledigen muss. Man soll seine Eltern ehren und das heißt, es geht auch praktisch. Und genau, da habe ich euch aus Rumänien etwas ganz, ganz, ganz Spezielles mitgebracht. Also heute die ganze Predigt wird mehr oder weniger auf die Leinwand stattfinden. Genau. Und als wir, kann man die zwei Lichter ausschalten? Vielleicht sieht man besser. Genau. Als wir unterwegs nach Deutschland waren, spontan habe ich meinen Kindern vorgeschlagen, hey, wir sind gerade auf dem Weg, ein paar Kilometer von hier, da gibt es ein, Moment, kann man nochmal? Da gibt es der Fröhliche Friedhof. Und das ist, ja, gut, die Kinder, die waren ein bisschen entsetzt, also wussten nicht, was sie davon halten soll, aber ich habe gesagt, Leute, es lohnt sich wirklich und ihr sollt unbedingt mit. So haben wir ein kleines Aufstecherle gemacht von unserer Route, da sind wir zu diesem fröhlichen Friedhof gefahren. So, warum ist das so genannt? Weil die Kreuze, die sind sehr farbig, sehr bunt gemalt und der Künstler, der diese Kreuze aus massivem Holz ausgefertigt hat, der hat vor 70 Jahren sich erlaubt, so ein paar Lyrics oder so ein paar Verse drüber auf dem Kreuz zu schreiben, was das Leben von dem Verstorbenen mehr oder weniger beschreibt. Und so ist es ein ganz einzigartiger Friedhof entstanden, was weltweit einzigartig ist. Und gibt es sehr viele Besucher. Es gibt so, ist schon, mittlerweile zu einer Riesenattraktion geworden. Genau. Und es sind ungefähr 800 Kreuze, 800 Gräber da. Ihr werdet demnächst auch die Bilder sehen. Aha. Okay. Hauptsächlich, ja, wir hätten vorher melden müssen. Genau, für die Technik. Jawohl. Aber ich weiß, wir kriegen es hin. Was interessant ist, ich habe ein Bild vorbereitet, genau, was so zeigt, ungefähr zeigt, wie es aussieht dort. Ja, man sieht ja die schönen bunt gemalten Kreuze. Da kann man hier so eine Frau auf die Knie sehen, wie sie betet und so eine ganz fromme Frau. Und weil unsere Gemeinde ziemlich viel mit Rumänien zu tun hat, ich erkläre es euch, ja, also Sorj, da ist die Gegend, wo unsere Ranger und Jugend immer hinfahren und ihr habt es tausendmal Sorj gesagt, so habe ich mir überlegt, ich muss von Sorj her erklären, wo dieses Dorf liegt. Und dieses Dorf heißt Săpânța, das ist im Bezirk Maramureș, also ganz weit im Norden von Rumänien. Es sind ungefähr ja, fast 400 Kilometer bis da oben. Und genau an der ukrainischen Grenze und auch nicht weit von der ungarischen Grenze. Also jetzt wisst ihr, wo dieser fröhliche Friedhof sich befindet. Genau. Und wie schon vorher gesagt, jedes Kreuz ist aus einem massiven Eichenholz so gestaltet. Da gibt es ein Bild von der Frau, die schönen Farben, die schönen Blumen überall. Und da gibt es diese Lyrics, diese Verse, was das Leben von den Leuten beschreibt. Genau, und da auf dem Bild, vielleicht seht ihr nicht so gut, aber ich war da, ich habe die Fotos gemacht. Da ist eine Frau, die hockt an einer Nähmaschine. Und das ist so detailliert, dass auf der Nähmaschine sogar Singer draufsteht. Yeah. Also die Leute, die sind immer noch heute sehr scharf auf diese alte deutschen Nähmaschinen, die sehr lange halten und man wunderbar näht. Also ihr seht bei dieser verstorbenen Frau in diesem fröhlichen Friedhof mit 800 Gräber und individuell gestalteten Kreuze, da gibt es diese Frau, die halt im Dorf bekannt war als diese ausgezeichnete Näherin mit dem Singer. Okay? Und das ist halt ein von den Bildern. Danach gibt es das nächste Bild. Ja? Also ich habe hier unten gelesen, da steht ziemlich viel Text. Und das war eine tüchtige Ehefrau und Oma, die sehr gut kochen könnte. Deswegen seht ihr auch diesen Tisch und die Leute am Tisch. Das war eine Frau, die wunderbar gekocht hat. Und die hat ihre Kinder und ihre Enkelkinder auch wunderbar gedient und Vollgas beim Kochen. Ne? Also das war so eine Frau, die ihre Lust am Kochen hatte. Ja, heutzutage selten. Genau. Und da, okay, nicht ganz. Okay, es scheint so, dass ich mich geirrt habe. Nicht in dieser Gemeinde. Okay, dann, das sieht man auch vielleicht nicht so gut, aber ich beschreibe es für euch. Da ist ein Barkeeper. Ja, also schon mit Anzug und dann die Flaschen um sich herum. Da war ein Barkeeper. Die Leute kannten ihn als Barkeeper, also auf seinem Kreuz steht ein naives Bild, naive Malerei. Ja? Unten drunter ist halt beschrieben, wie er hieß, was er gemacht hat und so weiter. Also es ging um diesen Barkeeper. Ne? Was interessant ist, die haben sich immer bemüht, diese Lyrics, also diese Verse, die sich reimen, das Leben, das ist echt etwas Cooles, kann man so sagen. Genau, dann, wir haben hier noch einen Mann, der ist Traktor gefahren. Ja, dann ist da ein Bild mit dem Traktor und wie er ein Rad wechselt bei dem Traktor. Und da ist auch beschrieben, er hat sich viel bemüht, hat viel gearbeitet, um seine Familie wunderbar zu ernähren und so weiter. Und es gibt sogar ein Originalfoto von ihm da oben. Also sehr interessant. Also die Farben, die sind so froh und immer dieses Blau, was so dominant ist. Ich habe es mir erklären lassen, es hat mit der Hoffnung zu tun und mit dem Himmel. Ja, klar, wenn man stirbt, da hofft man doch mal, dass man doch in den Himmel kommt. Gell? Und da ist unser Landwirt mit seinem Bulldog. Genau. Dann, es gibt auch andere wenige nette Umstände, wie man gestorben ist. Also ich erkläre euch, was, falls ihr es nicht seht, da ist ein LKW und da ist ein Mann. Und da ist dieser Mann von dem LKW überfahren worden. Und da steht in ein paar Verse, ja, dieser LKW hat das Leben von diesem Mann beendet. Also ja, auch nicht so tolle Sachen. Ne? Aber die sind total echt. Der Name steht drauf, Todesumstände. Da ist die Weberin, ja, die war bekannt. Name, alles steht drauf. Es beschreibt auch diesen schmerzvollen Abschied von Ehemann und Kinder, die trauern und so weiter und so weiter. Es ist sehr, sehr lebensnah. Jetzt habe ich noch ein Bild. Genau, und da habe ich es ein bisschen vergrößert. weil diese Frau, da sieht man, sind 6 Kinder um Tisch und rechts am Tisch, da hockt die Schwiegermutter. Und da steht drauf, ich heiße Theodosia, ich habe jung geheiratet, ich hatte viele Nöte im Leben, ich hatte kein leichtes Leben mit meinem Ehemann und dazu, obendrauf, musste ich in das gleiche Haus mit meiner Schwiegermutter leben, die mein Leben zur Hölle gemacht hat. Steht da drauf und da sieht man die Frau, also man sieht die Augenbrauen, die sind nach unten und die Schwiegermutter, die hockt rechts, also doch, oder links im Bild, ja, sorry. Ich habe mich so rein vertieft in die Schwiegermutter, dass ich dachte, es wäre rechts, genau. Und es gibt wirklich, jedes Kreuz hat eigene Geschichte, jeder Grab. Und ich habe herausgefunden, dass es auch manchmal richtig negative, aber todehrliche Sachen drauf geschrieben sind. Haben nicht alle Gräber fotografiert, aber die Angehörigen, die haben gesagt, jawohl, Meister, so ist es. Und die bezahlen das, die Kreuze, die sind nicht billig, die sind alle einzigartig per Hand gefertigt. Es wird kein Elektrogerät oder so, wirklich Tradition, seit 70 Jahren wird immer Unikate erschaffen, alles handmade. Ja? Und die bezahlen die Kreuze und sagen, ja, es ist so. Meine Güte, wir bezahlen das. Es muss ehrlich sein, also todehrlich, alles, was man in diesem. Da habe ich mir so ein paar Übersetzungen von den Sprüchen vom Kreuzen rausgepickt. Manche sind richtig bissig, ja? Also, aber auch manche humorvoll und so weiter. Manche beschreiben auch ein tolles Leben und so weiter. Ja? Genau, und da habe ich jetzt diesen Spruch gefunden auf einem Kreuz. Unter diesem schweren Kreuz liegt meine arme Schwiegermutter. Wer dies hier liest, soll sie auf keinen Fall aufwecken, denn sie würde zurückkommen und mir keine Ruhe lassen. Hätte sie noch 3 Tage gelebt, würde ich hier liegen und sie würde mein Gedicht lesen. Und das ist öffentlich. Und die Leute, die haben gesagt, jawohl, so ist das, wir bezahlen das. Ne? Noch etwas Lustiges. Ich lebte 82 Jahre, hier ich meine Ruhe fand. Havris Ion werde ich genannt. Die Zeit, da ich am Leben war, mit Schwerarbeit ich immer da. Mir kam ein Schwiegersohn ins Haus und trug alle Sorgen raus. An mir hat er nur wohlgetan. Alexandru, geschätzt von jedermann, drum Gott echt lange ihn erhalt, werde er älter als ich alt. Also 82 Jahre, der sagt, oh, mein Schwiegersohn soll noch lange leben, noch länger als ich, weil der war ein toller Mensch und ich, ja, genau. Also sehr, sehr interessante und alles öffentlich, die Leute haben das bezahlt, die stehen zu diesen Wahrheiten, genau. Dann jetzt noch eins. Hier ruhe ich und heiße Stan Twader. Solange ich am Leben war, trank ich gerne Schnaps und Wein. Der war bekannt wie der einer, der richtig... Genau. So, und jetzt habe ich noch ein Bild. Das ist eine Frau, die sitzt an dem Tisch, die liest eine Bibel. Die liest die Bibel. Und da unten ist geschrieben... Ich bereue nichts im Leben und außer, dass ich euch auf Wiedersehen sagen muss, also Kinder und Enkelkinder. Und ihr letzter Wunsch ist, dass sie ihre Kinder und Enkelkinder segnet. Und deswegen ist sie als eine ganz, ganz besondere, fromme Frau, die gebetet hat, die Gottes Nähe gesucht hat und auch die Bibel las. Jetzt war ich mit meinen Kindern da. Das war interessant. Der Eintritt hat ein Vermögen gekostet, 1 Euro pro Person. Und genau, dann stehst du da, siehst du die ganzen Bilder. Die Bilder in echt sind wunderschön. Also echt wunderschön, die Farben und das ist richtig froh. Also es ist kein Ort, wo man in Tränen ausbricht oder betrübt nach Hause kommt. Und deswegen heißt es weltweit der fröhliche Friedhof aus Saprissa, Rumänien. Und dann stand ich da, ne, und dann dachte ich, okay, wenn ich sterben würde und ich da in dem Friedhof aufgebahrt wäre, was würde auf meinem Kreuz stehen? Was würde auf meinem Kreuz stehen? Oder, jetzt habe ich euch auf die Reise mitgenommen und ihr seid virtuell auch da in diesem Friedhof, was würde auf eurem schönen gestalteten Kreuze draufstehen? Die Sache ist, auch wenn wir unser Leben sehr reich, wichtig, komplex halten, der fröhliche Friedhof würde unser Leben auf ein paar wenige Sätze reduzieren. Was wären diese? Weil da gibt es nicht genug Platz, um zu schreiben, wie komplex du warst und was du für Gefühle gepflegt hast oder was du für ein edler Mensch und die Komplexität deiner Persönlichkeit wird nicht da geschrieben, sondern wirklich auf ein paar wichtige Punkte. Es gibt keinen Platz für eine Biografie. Was wären diese wenigen Sätze? Deine Sätze und meine Sätze. Also wenn man in der Bibel schaut, da gibt es auch diese Tendenz in dem Alten Testament. Also wer die Könige gelesen hat, besonders die zweiten Könige, also das Buch Könige aus dem Alten Testament, da steht immer Folgendes. Ich gebe euch ein Beispiel. 1. Könige 15,11. Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Also steht nicht über, der war ein wunderbarer Kriegsführer oder der, keine Ahnung, was er Tolles gemacht hat, der war ein Ökonom oder unter seiner Zeit war Israel in voller Blüte oder was auch immer. Nein, da steht dieses Urteil, sagen wir mal so, wenige Sätze. Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Im Gegensatz zu dem gibt es in 2. Könige 15,18, sind nur ein paar Beispiele, wild rausgesucht. Und er, Menachem, so hieß der König, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Also dieser am Ende des Lebens so kompakt, so auf einen Satz reduziert. Er tat, was dem Herrn gefiel. Er tat, was dem Herrn gefiel und er tat, was dem Herrn nicht gefiel, der eine. Das sind die paar wenigen Sätze. Jetzt ist halt interessant zu wissen, klar, ich würde doch gerne auf meinem Kreuz haben geschrieben, ja, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, klar. Wie können wir das machen? Ne? Und was verlangt Gott von uns? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, was sich jeder Mensch stellen muss. Was muss ich tun? Und wir haben unser Gepäck mit und wir denken, wow, Gott will das. Oder ich habe gesehen, in dieser Religion muss man das machen, muss man anstrengen, muss man hin und her. Und wir haben immer wieder dieses religiöse Denken, was uns so prägt, wo wir glauben, Gott ist sehr zornig, wer kann Gott schon befriedigen? Hallo? Ja, der ist heilig und wir haben keine Chance und egal wie wir uns bemühen, wir schaffen das nicht. Was will Gott von uns? Aber die Antwort ist relativ simpel. Und eine von den Antworten, es gibt viele Antworten in der Bibel, aber ich glaube, das ist wirklich prägend für uns. Johannes 6, 28 bis 29. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Punkt. Also so einfach. Und das ist unser Herr Jesus Christus, der auf Erde kam, Gott in menschlicher Gestalt, der kam hier, der hat nicht die Lösung des Problems gebracht, der wurde die Lösung des Problems. Er hat gesehen, dass wir verzweifelt sind, dass wir alle rumirren, dass wir in unsere tiefen Schuld stecken. Und dann ist dieser Gott, der gar nicht uns fern ist, da ist er Mensch geworden. Und er wollte uns nahe sein und unser Problem lösen. Er ist die Lösung des Problems. Leid, Tod, alles. Jesus ist die Lösung des Problems. Und deswegen, es gibt diese simple Antwort. Das ist das Werk Gottes. Das will Gott von dir persönlich. Egal wer du bist, egal wie du denkst, wie du verstrickt bist. Du musst kein Wissenschaftler sein, um das zu verstehen. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ihm vertrauen. Also wir wissen, dass es nicht nur an diesem intellektuellen Wissen, ja, okay, ich glaube, dass es Jesus gibt, sondern in diesem Wort Glauben steckt eigentlich Vertrauen. Also wenn man richtig aus dem Griechischen übersetzt, das ist Vertrauen, auf Jesus vertrauen. Und das will Gott von dir, das will Gott auch von mir, dass wir voll auf Jesus vertrauen. Und ich finde es so einfach und so genial und es beinhaltet doch so viel Information dahinter. Jesus nachfolgen, ihn akzeptieren, seine Lehre und was er zu sagen hat. Ne? Und ein Einwand, was viele Atheisten gegen Christentum erhebt, es gibt so viele Religionen, das ist so eine Verwirrung. Warum macht Gott sowas? Gott macht nicht sowas. Gott macht keine Verwirrung. Er will von dir, dass du an seinen Sohn glaubst. Das war's. Ist das verwirrend? Nein. Warum gibt es so viel Verwirrung im Christentum? Christentum, wie Gott es gemeint hat, es ist keine Verwirrung. Es verlangt einfach, dass wir an den Gesandten, Gesalbten Gottes glauben, Jesus Christus. Andersrum gibt es die Atheisten, die sagen, ha, Christentum ist so exklusivist, es schließt alle anderen Religionen aus. Vorhin hast du dich beklagt, dass es Verwirrung bringt und dass es so viele christliche Parteien gibt und dass es so viele Religionen gibt. Jetzt beschwerst du dich, wenn Gott dir die einzige wahre Antwort gibt, 1 plus 1 sind 2, jetzt willst du eine Mehrheit von Antworten haben. Was soll das? Ja. Aber für die meisten Leute ist das ausschlaggebend, an Jesus zu glauben. Und das will Gott von uns. Wir können die Gesetze aus dem Alten Testament vergessen, wenn wir an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen. Seine Lehre. Johannes 6, 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Also vielleicht diese Atmosphäre manchmal im Friedhof, die so bedrückend ist und traurig und der Tod, klar, das ist, es ist eine Tragödie, was Beziehungen und Abschied nehmen angeht. Das ist nicht schön. Aber wenn ich sowas lese, dann werde ich wieder fröhlich. Ich weiß, wer an Jesus glaubt und ihm vertraut, der wird auferweckt am letzten Tage. Und er wird ewiges Leben haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Sache ist, viele von euch kennen Jesus und geht mit Jesus. Für viele von uns ist gar keine Frage, ob wir Jesus nachfolgen oder nicht. Für viele von uns ist halt eine Frage, was vermitteln wir mit unserem Leben? Apostel Paulus schreibt seinen Korinther in 3 Kapitel 3, 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 2 bis 3. Unser Brief sei dir selbst in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Also das ist eine coole Story, aber es gibt auch die andere Seite. Ja? Auf einer Seite, okay, ihr steht im Mittelpunkt, weil ihr Christus repräsentiert. Und es ist schön, ja, die Leute lassen sich von eurem Leben inspirieren oder manchmal helfen. Aber es gibt auch diesen Aspekt, naja, der lebt nicht so wirklich wie Christus oder keine Ahnung. Und keiner von uns kann es so perfekt. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir durch unser Leben Christus repräsentieren. Es ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid. Ihr seid das Licht auf dem Berg. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr repräsentiert Christi. Und jede Tat, jedes Wort in Liebe getan, das repräsentiert Christus. Okay, wir sollen uns nicht zu viel auf diesen negativen Aspekt, eigentlich bin ich ein Schurke und ja, ich repräsentiere Christus nicht so, aber Leute, es lohnt sich, sich zu bemühen, zu versuchen, so viel wie es geht, Schritt für Schritt. So wie beim Laufen lernen. Ja? 2, 3 wackelige Schritte, bumm, falle ich um, ich schnürfe meine Knie, es tut weh. Dann kommt der Papa und hält mich. Und dann mache ich größere Schritte und sicherere Schritte. Ich glaube, das ist auch in diesem Leben als Christ, klar, ich kenne mich, ja, ich kenne euch auch, ja, und wir sind alle irgendwo auf dem Weg, ja, aber lasst uns versuchen. Es ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst geworden. Jemand hat uns das Evangelium gepredigt, jemand hat uns geprägt, ja, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Also viel, was vom Herzen geht, viel, was Gott in unseren Herzen bewirkt durch einen Heiligen Geist. Er ist noch am Arbeiten und er hat viel getan und er wird noch mehr tun. Und wir sind ein Brief Christi für die Welt. Also es wäre cool, wenn ich in dem fröhlichen Friedhof begraben wäre und da steht drauf, er hat Christus repräsentiert und so, klar, das wär richtig schön für mich. So, jetzt noch eine Sache, was würde auf meinem Grabstein stehen? Okay, eigentlich, in Saprissa sind alles aus Holz, also was würde auf meinem Holzkreuz stehen? Hier ruht der Knecht Jesu, also in Rumänien habe ich oft gesehen, ich weiß nicht, ob in Deutschland das der Brauch ist, dass die Leute geschrieben haben, hier ruht der Knecht Gottes, so und so, oder Knecht Jesu, oder Knecht des Herrn. Und es ist eigentlich, ey, warum hast du Knecht geschrieben? Das ist doch so erniedrigend, das ist Sklave, was soll das? Paulus in seinen Briefen, schreibt er immer, Paulus der Knecht Jesu und so. Und wenn man in Griechisch geht, Knecht heißt doulos. Gebundener Knecht, irgendwie noch schlimmer. Ja? Aber wenn da steht, der Knecht Jesu oder Knecht des Herrn, das zeigt, dass Jesus mein Herr ist. Eigentlich ist keine Erniedrigung, das ist eigentlich eine Erhöhung. Hallo? Ich bin ein Knecht Jesu. Jesu, der Schöpfer, der allmächtige Gott in Person. Das ist mein Herr und ich bin sein Knecht. Wisst ihr, was das für eine Erhöhung ist, Knecht Jesu zu sein? Und dann kommt Jesus und sagt, hey, eigentlich hast du dich erniedrigt und hast dich Knecht Jesu genannt, aber ich nenne dich mein Freund, weil du weißt, dass ich dein Herr bin, aber ich will dich auf die Stufe von Freund erhöhen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Also noch besser, noch besser. Ja, jetzt, vielleicht habt ihr alle den Fehler darunter gesehen. Geboren, so und so, ja, habe ich aus Datenschutzgründen, ja. Bei manchen Bankgeschäften oder wie heißt das, Authentifizierungen wird nach dem Geburtsdatum gefragt, ja, also ist schon heftig. Also deswegen nur für Insider, genau. Jetzt der Fehler unten, gestorben 12.09.1997. Es ist kein Fehler. Es ist kein Fehler. Und ich freue mich, also dieser Tag wird für mich immer in Erinnerung bleiben. Ich habe mich manchmal lustig gemacht in manchen Predigten, damals am 12. September 1997. Damals bin ich 18 gewesen. Ich ging mit meinen Freunden schwimmen und ich war ein Schurke. Meine christlichen Eltern haben mich christlich aufgezogen, erzogen und so weiter. Ich wusste so viel aus der Bibel wie kein anderer. Mein Papa war sogar Pastor. Und ich bin eben in diesem Kontext aufgewachsen. Ich wusste, was recht und was unrecht ist. Ich wusste, dass Gott mich liebt und dass er eifersüchtig nach mir greifen will und dass er mich haben will, wie auch alle Menschen auch. So sehr hat Gott die Welt verliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja? Und ich wusste das alles. Und ich wusste, in die Gemeinde, die gerade da entstanden war, da gab es immer, es wäre doch schön, wenn du dein Leben Jesus übergibst und dass du dich bekehrst und so weiter. Und irgendwie, ich hatte keine Lust. Ja, ich hatte keine Lust. Ich war so ein Adrenalin-Junkie. Also ich wollte viel Abenteuer, ich wollte einen Kick immer. Und ich fand das Leben mit Jesus uncool, ja, mit 15, 16. Und da habe ich angefangen, aus Langeweile und aus Nervenkitzel Sachen zu machen, die euer Verstand jetzt sprengen würde. Also ich bin auch in jungen Jahren mit 16 schon verhaftet worden. Ich weiß, was es heißt, von der rumänischen Polizei verhört zu werden, 3 Tage lang. Also das war ein Psychoterror, ich kann euch nicht erklären. Und was witzig war, die wollten mir etwas reinschieben, was ich gar nicht getan habe. Aber was ich getan hatte, das war viel schlimmer als das, was sie mir anhängen wollten. Okay, aber ich hoffe, dass die Taten verjährt sind. Ich hoffe, dass die Taten verjährt sind und dass kein irgendwelche Geheimdienste sich jetzt einschalten und sagen, hey, den holen wir doch mal. Genau. Und das habe ich gemacht, also vollkommen unchristliches Leben. Ich habe Gottes Liebe immer wieder abgewiesen und ignoriert. Schlimm, schlimm. Und am 12. September, an jedem Tage, 12. September 1997, ging ich mit meinem Kumpel schwimmen. Das war ein ziemlich frischer Tag. Wir haben gesagt, okay, wir wollen, das war so ein richtiger großer Stausee mit einer Insel in der Mitte. Wir wollen bis zur Insel schaffen, los, los. Aber ich bin nicht mehr da auf der Insel angekommen. Ich bin nicht mehr auf der Insel angekommen. Ich bin fast ertrunken. Ich habe nach Hilfe geschrien. Die übrigen Kumpel, die auf dem Ufer waren, die haben gesagt, der macht Scherze. Keinen Finger krumm gemacht. Und ich habe angefangen zu schreien. Das war so eine richtige, ich ging immer wieder nach unten. Und da ist mir etwas sehr Seltsames passiert. Ich habe angefangen, die Bäume, die Umrisse in roten Farbtönen zu sehen. Also Bäume waren grün, Bäume waren rot, Wasser war auch so eine Mischung, so ein Rotton, Ufer, alles. Und ich war wirklich verzweifelt. Und ich hatte so eine starke Gewissheit. Junger Mann, wenn du jetzt stirbst, dann war es das. Weil wie du Gott abgelehnt hast, wie oft du das gemacht hast und wie du ihn, du dein Leben verspottet hast, ich wusste, ich war nicht gerettet. Das war mal so eine Situation in der Gemeinde, wo ich dachte, okay, ich sage den Leuten, Leute, ich gehe mit Jesus und ich habe mich für Jesus entschieden, aber ich habe es getan öffentlich, damit ich mein Doppelleben weiterführen kann, damit sie mich in Ruhe lassen. Weil es gab Leute, Jesus ist wichtig, du musst dein Leben Jesus, haben ein bisschen gedrängt. Ja? Weiß nicht, ob das falsch oder richtig war. sowas kann man nicht bewerten. Und ich habe es so getan, ich wusste, ich habe Gott und die Gemeinde, mich selber betrogen. Und ich wusste, das war's. Du stirbst. Und da in diesem See sind auch sehr viele Leute gestorben. Und da in dieser Stadt, wo ich aufgewachsen bin, da gab es jedes Jahr eine Trunkene, eine, der sich ertränkt hat. Und ich wusste diese Verzweiflung von den Eltern und wie schrecklich es ist, so zu sterben. Und ich wusste, das war's. Aber das sind Millisekunden, wo es ist wirklich so, als würde dein ganzes Leben vorbei sehen. Und dann habe ich geschrien, wirklich vom innerlich, also nicht laut, aber habe geschrien, bitte Gott, nur noch diese eine Chance. Ich habe gesagt, nur noch diese eine Chance, weil ich wusste, ich hatte Tausende, die ich mit Füßen getreten habe. Und ich habe gesagt, nur noch diese Chance, dann bin ich deins für immer. Genau, und am 12. September 1997, da habe ich mich von ganzem Herzen in diese eine Sekunde bekehrt. Deswegen bin ich auch da. Und ich habe Gott immer wieder gedankt für dieses Ereignis. Ich war danach 3 Wochen im Krankenhaus. Das war so, dass das war kein Einzelzimmer, das waren mehrere drin. Die haben mich so ausgelacht. Was, Christ? Und ich habe gesagt, innerlich habe ich gesagt, es ist mir sowas von egal. Leute, ihr wisst nicht, was ich erlebt habe, und dass Gott mich von Tod gerettet hat, hat mir noch eine Chance gegeben. Und wirklich ab dem Tag, da habe ich gespürt, da hat sich was in mir verändert. Ich habe das gebraucht, ich habe dieses Ereignis gebraucht. Und ich bin unendlich dankbar, dass Gott da an dem Tag, da bin ich wirklich, mein altes Ich ist gestorben, weil ich habe radikal eine Wende gemacht. Viele Menschen glauben, Buße ist, Gott, es tut mir so leid, ich wollte nicht, ja, und dann weitermachen. Nein, das ist ein Teil von der Bekehrung oder von Buße. Schlechtes Gewissen zu haben, sich bei Gott zu entschuldigen, ich bin ein Sünder. Aber Bekehrung heißt umdrehen und in die andere Richtung laufen. Es darf nicht auf diesen gefühlmäßigen, oh, es tut mir leid, sondern umdrehen, in eine andere Richtung laufen und irgendwie durch dein Leben Gott verherrlichen und zeigen, Jesus ist würdig, dass ich der Sünde und diesem Lauf der Welt Nein sage. Er ist würdig, ihm zu folgen, und ich will ihn mit meinem Leben verherrlichen. Und das ist auch mein Wunsch für jeden von euch, dass wir dieser echte, lebendigen Epistel sind, die Christus repräsentieren. Und für die Leute, die Jesus noch nicht kennen, glaub nicht, dass es kompliziert ist, der Wille Gottes zu tun. Der Gottes Wille ist, an dem zu glauben, den er gesandt hat. Es ist keine Verwirrung, das ist so eine simple Lösung, anzunehmen, diesen Messias, diesen Gesalbten Gottes zu erkennen und sagen, ja, ich möchte dir folgen. Noch ein kurzes Ereignis, ich habe zufällig auf Arbeit entdeckt, dass gibt so ein netter junger Mann, und ich habe über irgendwas geahnt, ja, aber der, egal. Und er hat gesagt, hey, meine Eltern sind Baptisten, das sind so russischstämmige und so. Und ich habe gesagt, ich habe ihn angeschaut und ich habe gesagt, ach, ich habe es gewusst. Ich habe es irgendwie geahnt. Aber er hat gesagt, weißt du, meine Eltern gehen mit Jesus, aber weißt du, für mich ist es anstrengend, ich muss noch so viel bereinigen in meinem Leben. Ich bin nicht gut genug, Jesus nachzufolgen. Das geht doch gar nicht darum. Gut genug ist keiner und wird niemand. Der Punkt ist aber, dass wir so, wie wir sind, weil das will er und das mag er. So beladen, wie wir sind, zu ihm kommen und sagen, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß, du bist das ewige Leben, du bist der Weg. Ich bin so beladen und ich habe mir so viel vorzuwerfen, aber ich will an deinem Kreuz das bringen. So einfach ist das. Du musst nicht perfekt sein, um Christ zu werden. Wichtig ist, dass man anfängt. Der erste Schritt, der zweite, geschürftes Knie, aufstehen, da kommt der Papa, nimmt dich an der Hand. Und da beginnt diese Transformation, was du kannst dir gar nicht vorstellen, wie diese Transformation ist. Und das macht er durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass jeder von euch hat sich jetzt schon ein paar Sätze ausgesucht, was er sich auf sein Kreuz in dem fröhlichen Friedhof aufschreiben lässt. Nachfolger Jesu, gerettet durch Gnade, geheiligt durch den Heiligen Geist. Aber ganz wichtig, einer, der Jesus kennt und einer, der auch von Jesus gekannt ist. Weil es gibt ja auch welche, die Jesus, er hat gesagt, ich kenne euch nicht. Ja, Jesus kennen, gekannt von Jesus und einer, der Jesus kennt. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.